Ich lese euch jetzt den Bibeltext vor aus dem Lukas-Evangelium 6, 43 bis 49. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment der Ruhe, für diesen Sonntagmorgen, dass wir so langsam ankommen können, dass wir uns sortieren können, dass wir vielleicht nochmal ein paar Gedanken nachgehen können, die wir so mitbringen, auch aus der vergangenen Woche oder das, was uns schon beschäftigt im Hinblick auf morgen. Und ja, du siehst bei jedem und jeder von uns, wo die Themen gerade so sind, die uns beschäftigen. Und ich bitte dich, dass du diesen Text und auch meine Gedanken dazu jetzt gebrauchst, um da wirklich reinzusprechen und für uns ganz neu greifbar und real zu werden. Amen. Ja, wir kommen heute zum Abschluss unserer Serie über die Bergpredigt und damit kommen wir auch zum Abschluss eines Gedankens, den ich letzte Woche angefangen habe. Also falls ihr letzte Woche da wart, dann wisst ihr schon, dass heute sozusagen Teil 2 der Predigt ist, die ich letzte Woche begonnen habe. Es ist Teil 2 des Double Features. erster Teil war letzte Woche die Predigt zu diesem Text. Heute mache ich da einfach weiter. Und falls ihr letzte Woche nicht da wart, dachte ich, mache ein kurzes Previously On, ja, was bisher geschah, wie man das so von den Fernsehsendungen kennt. Letzte Woche sind wir eingestiegen in der Beobachtung und Betrachtung dieses Textes. Das ist der letzte Abschnitt der Bergpredigt, wie sie zumindest uns Lukas uns wiedergibt. Und wir haben letzte Woche einfach damit zugebracht, die Aussage in diesem Text im Wesentlichen einfach mal zu verstehen, so dem bisschen nachzugehen, was Jesus da eigentlich genau sagen will. Und zwar habe ich am letzten Sonntag gesagt, ich glaube, die Aussage dieses Textes ist im Wesentlichen, dass Jesus sagt, dass das, was wir glauben, also das, was wir wirklich glauben, was wir glauben über Gott, über die Welt, über uns selbst, darüber, wie das Leben funktioniert, darüber, was richtig und falsch ist in diesem Leben, diese Überzeugungen, diese Glauben haben massive Auswirkungen auf unser Leben. Und sie werden auf Dauer uns selbst und andere entweder richtig gut tun oder aber sie werden zerstören. Unsere Überzeugung, das, was wir wirklich glauben, ja, was im ersten Beispiel mit dem Herz gemeint ist, mit dem Inneren des Baumes sozusagen, was dann Früchte trägt, was im zweiten Beispiel dieses Fundament ist, von dem Jesus spricht, auf das wir aufbauen. Dieser Glauben, was wir glauben über Gott und selbst, die Welt, das wird auf Dauer massive Auswirkungen haben. Für uns selbst und eben auch für andere. Und wir sind dem dann so ein bisschen nachgegangen, haben versucht, diese Aussage mal so ein bisschen zu entpacken. Was heißt das denn? Und dann war so der erste Gedanke dazu, ist uns eigentlich bewusst, wie krass die Auswirkungen sind von den Überzeugungen, die wir so haben? Ja, also Überzeugungen, die wir zum Beispiel von unserer Kultur übernehmen, die wir von unserer Familie übernommen haben. Haben wir im Blick, wo diese Überzeugungen uns hinführen? Ja, was die für einen Unterschied machen? Und das Beispiel dazu war ein Beispiel, das wir aus der New York Times uns angeschaut haben, wo es darum geht, dass so eine der Überzeugungen, die wir, glaube ich, heutzutage so teilen, ist, dass es im Wesentlichen darum geht, dass ich mich selbst finde. Dass ich mich selbst auslebe, dass ich mich selbst immer wieder ausprobiere, weiterkomme. So, es geht ganz viel um die Weiterentwicklung meines Selbst. Wo dann die Frage war, okay, aber wenn wir jetzt das hier von Jesus anwenden, dann ist doch die Frage, okay, haben wir durchgedacht, wo uns das hinführt? Was ist so die Konsequenz davon, wenn es ein Leben lang nur um mich selbst geht? Ja, also wo bringt mich das am Ende hin? Wenn ich immer nur von einer Beziehung zur nächsten springe, immer nur von einem Job zum nächsten, immer nur mit der Frage, okay, kann ich mich nochmal selber mehr entfalten? Kann ich meine Skills noch mehr entfalten? Kann ich mich noch mehr ausprobieren? Bin ich wirklich glücklich? Was hinterlasse ich denn damit? Hinterlasse ich damit Segen oder Fluch? Was ist das, was ich bei den Menschen hinterlasse, auf die sich auf mich eingelassen haben, die mir vertraut haben? Bringe ich tatsächlich Gutes hervor? Ja, sind das meine Früchte? Und was hinterlässt das bei mir selbst? Auf welches Fundament baue ich da? Wer werde ich denn in diesem Prozess? Klar ist es voll gut, immer nur auf mich, tatsächlich auf mich zu achten, meine Gefühle wahrzunehmen, mich auszudrücken, authentisch zu sein. Aber wenn das sozusagen meine große Überzeugung ist, dass es darum geht, was macht das denn mit mir? Führt das nicht auf Dauer genau dahin, dass es irgendwann dann immer nur noch um mich gehen muss? Dass ich gar nicht mehr anders kann, als sozusagen letztendlich egoistisch an alles ranzugehen, was so in meinem Leben passiert. Das war so der erste Punkt, den wir uns angeschaut haben. Und der zweite Punkt war dann einfach, dass wir diese Aussage genommen haben und sie auf den Kopf gestellt haben. Ja, dass quasi nicht nur unsere Überzeugungen unser Handeln prägen, sondern dass man an unseren Handeln eben auch unsere Überzeugungen ablesen kann. Und dass genau dort, wo wir oft sozusagen zerstörerisch sind mit unserem Handeln, uns selbst gegenüber, anderen gegenüber, eigentlich falsche Überzeugungen zugrunde liegen, an denen Gott ansetzen will. Und das Beispiel, das ich dazu gemacht habe, war, dass wenn ich es nicht schaffe, Grenzen zu ziehen in meinem Leben, ja immer wieder sozusagen mich selber überfahre, weil es andere irgendwie brauchen, dann ist die Lösung nicht Disziplin, ja, mich mehr anzustrengen, einfach besser Grenzen zu ziehen, zu lernen, sondern dann ist das wahrscheinlich, kommt das wahrscheinlich von der Überzeugung, die ich habe, dass ich vielleicht genauso aufgewachsen bin, dass ich nur dann geliebt und wertvoll bin, wenn ich nützlich bin. Ja, wenn ich irgendwie das tue, was andere Menschen von mir wollen, dann bin ich geliebt, dann werde ich angenommen, dann bin ich wertvoll. Und diese Überzeugung, die ich da gelernt habe, die bringt einfach Früchte. Ja, das ist das, was sich dann auswirkt in meinem Leben. Und also das heißt, Gott muss an der Stelle ansetzen, wenn sich wirklich was verändern soll. Das sind so die zwei großen Linien, die wir letzte Woche aufgemacht haben. Und ich will jetzt heute einfach gerne genau da weitermachen. Ja, genau da ansetzen, das ist jetzt ideal für diejenigen von euch, die die Predigt gehört haben letzte Woche, für alle anderen. Ich glaube, ihr kommt hoffentlich trotzdem rein. Und zwar sind wir letzte Woche letztendlich dann an der Frage angelangt, okay, das ist super hilfreich, ja, zu verstehen, was Jesus hier entfaltet, wie unsere Überzeugungen jetzt mit unserem Handeln zu tun haben. Aber wie kommen wir denn an diese Überzeugungen ran? Wie kommen wir denn tatsächlich daran, was wir wirklich glauben? Weil oft ist uns das ja gar nicht bewusst, was uns so treibt. Wie kommen wir an diese Überzeugungen ran und wie können wir Gott dann sozusagen auch da reinlassen, dass er tatsächlich Veränderung schafft, dass es tatsächlich dann einen Unterschied gibt, der sich dann auch in unserem Leben auswirkt? Und ich habe dazu letzte Woche schon so einen Gedanken aufgemacht. Da ging es darum, dass wir Gott sozusagen ernst nehmen als Autorität in unserem Leben. Also dass wir zum Beispiel diese Bergpredigt tatsächlich ernst nehmen, uns daran abarbeiten, weil genau daran wir erkennen, okay, ich sehe das eigentlich anders, warum sehe ich da anders, was ist sozusagen los? Und ich will heute jetzt dazu noch einen weiteren Gedanken anhängen, sozusagen, einen weiterführenden Gedanken. Ich glaube, wenn wir unsere Überzeugungen wirklich sehen wollen, dann hilft es Gott nicht nur ernst zu nehmen als Autorität in unserem Leben, sondern es hilft auch, ihn ernst zu nehmen als Autor in unserem Leben. Nicht nur als Autorität, sondern auch als Autor. Das will ich im Wesentlichen jetzt entfalten und dann am Schluss damit enden, mit dem, was so möglich ist, sozusagen, wie tief das alles gehen kann. Gott ernst nehmen als Autor in unserem Leben. Und zwar habe ich mich in der letzten Woche jetzt dann einfach so ein bisschen auf die Suche gemacht. Ja, ich habe mich auf die Suche gemacht nach Beispielen, nach Geschichten, gerade auch nach biblischen Geschichten, um mal so zu schauen, okay, wie macht Gott das denn? Ja, kann man irgendwie so ein Muster erkennen, wie Gott Menschen ihre Überzeugungen bewusst werden lässt und wie er dann sozusagen da auch eingreift, ihnen neue Überzeugungen schenkt, die Veränderung bringen, die irgendwie sie auf eine neue Bahn setzen. Gibt es da irgendwie ein Muster? Kann man das nachvollziehen, wie Gott das macht? Und interessanterweise bin ich tatsächlich auf eine Art Muster gestoßen. Es gibt immer wieder sozusagen zwei Dinge, die man sieht in diesen biblischen Geschichten, wie Gott mit Menschen umgeht. Und zwar ist das Erste, was Gott eigentlich immer mit Menschen macht, ist, dass er sie auflaufen lässt. Er lässt sie auflaufen, ja, damit sie realisieren, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie laufen gegen eine Wand. Und das Zweite, was er dann eigentlich immer macht, ist, dass er sie anspricht. Er versucht, ihnen zu helfen, zu verstehen, was da abgeht in ihrem Herzen, um sie dann ein Stück weit in eine neue Perspektive zu schenken, Heilung reinzubringen, Veränderung zu bringen. Und ich will das einfach gerne an ein paar Beispielen mal ganz kurz mit euch durchspielen. paar biblische Figuren, bei denen das sehr, sehr schön zu sehen ist. Wenn ihr die Figuren kennt, super. Wenn ihr sie nicht kennt, müsst ihr mir glauben, dass es so passiert ist, ja, oder dass es so dasteht. Aber einfach mal zwei Beispiele. Das erste ist Petrus. Wenn man sich Petrus, einen der Jünger von Jesus, so anschaut, dann ist eigentlich relativ deutlich irgendwann, dass dieser Mensch eine tiefe Überzeugung hatte. Und zwar die Überzeugung, dass er einer von den Guten ist. Er ist einer von den Guten, er ist einer von den besseren Menschen sozusagen. Und das ist auch das, was ihn auszeichnet. Ja, wenn man Petrus gefragt hätte, wahrscheinlich hätte er das nie explizit so gesagt, aber implizit hätte er gesagt, naja, das, was mich wertvoll macht, ist, dass ich einer von den Guten bin. Ich gehöre zu den guten Leuten auf der Welt. Und dementsprechend hat Petrus immer die richtigen Antworten. Ja, wenn Jesus fragt, Petrus ist immer der, der als erstes weiß. Petrus ist der, der immer einen Schritt weiter geht als die anderen, ja, der konsequenter ist, der krasser ist, der sozusagen das wirklich auch auslebt, was er glaubt und denkt. Petrus wäre so im Zweifelsfall, glaube ich, derjenige, der je nach Kontext heutzutage entweder einen frommen Spruch immer drauf hätte, ja, so ein besserwisserischen frommen Spruch, muss einfach glauben, so wie ich, oder aber der uns gespiegelt hätte, wie unreflektiert wir sind, wenn es um politische Themen geht. Ja, kennt ihr die Leute, die immer so sagen, du hast immer überhaupt nicht nachgedacht. Also, wenn du wirklich das Thema ernst nehmen würdest, dann müsstest du ja ganz anders drüber nachdenken. Ja. Petrus war offensichtlich einer, der wirklich geglaubt hat, er ist einer von den Guten. Und es ist, wenn man das dann mal so sieht, total interessant, dass Jesus, der 3 Jahre mit diesem Menschen unterwegs ist, sich Petrus niemals schnappt und sagt, Petrus, das ist völliger Blödsinn. Du bist gar nicht einer von den Guten, du hast ja keine Ahnung. Jesus sagt nie zu Petrus, Petrus, du bist nicht so toll, wie du denkst. Stattdessen macht Jesus etwas viel Krasseres. Und zwar lässt Jesus Petrus scheitern. Und zwar ganz kläglich scheitern. Und zwar ganz öffentlich scheitern. Sodass es wirklich jeder mitbekommt. Petrus scheitert ganz massiv. Das heißt, was Gott macht, ist, dass er Petrus mit dieser Überzeugung, dass er einer von den Guten ist und dass das ihn wertvoll macht, so richtig gegen die Wand laufen lässt. Petrus kann nicht mehr anders, als zu realisieren, meine Überzeugung stimmt nicht, das hält nicht. Oder wenn das das ist, was mich wertvoll macht, dann ist mein Leben hiermit am Ende. Gott lässt Petrus scheitern. Und dann lässt er ihn sich so ein paar Tage damit abarbeiten, ja. Also er kann auch nicht anders, weil Jesus ist tot in der Zeit. Aber nachdem er dann auferstanden ist, begegnet er Petrus wieder. Und dann fängt er an, mit ihm darüber zu reden. Er sagt ihm, wie lieb er ihn hat. Und zwar unabhängig davon, ob er einer von den Guten ist oder nicht. Er gibt ihm sozusagen ein neues Narrativ für sein Leben. Ich bin einer, der besonders ist, der wertvoll ist, nicht weil ich einer von den Guten bin, sondern weil Jesus mich einfach liebt. Ganz unabhängig davon, ob ich gerade gescheitert bin oder Erfolg hatte. Das heißt, ich finde, bei Petrus kann man quasi zusehen, richtig zusehen, wie Gott mit dieser Überzeugung, die Petrus hat, die Überzeugung, die er im Blick auf sich selbst hat, dass er ihn gegen die Wand fahren lässt. Sodass Petrus bewusst wird, das, was ich da glaube, das hält nicht. Ja, er wird sich überhaupt mal erst bewusst, das glaube ich, und dann merkt er, das hält nicht. Und dann gibt er ihm neuen Glauben mit auf den Weg. Nämlich, dass er geliebt ist, unabhängig von dem, ob einer von den Guten ist oder nicht. Ein zweites Beispiel, das mir eingefallen ist, ist Mose. Mose ist im Haus von Pharao aufgewachsen. Das heißt, er hat von Anfang an mitbekommen, dass man sich im Leben nehmen muss, was man will. Ja, man muss sich im Zweifel einfach durchsetzen, mit Stärke, mit Macht. Einfach nimm dir, was du brauchst. Vor allem, wenn es um eine gute Sache geht, ja, dann hau einfach drauf, bis die Sache funktioniert. Ja, so ist der Mann aufgewachsen. Das war so das Lebensmotto offensichtlich, das er hat. Und es gibt dann die Situation früh im Leben von Mose, wo er genau das umsetzt. Ja, er will sich für Gerechtigkeit einsetzen. Er sieht, die Israeliten werden unterdrückt. Und dann setzt er sich dafür ein, dass sich das ändert. Er bringt einen von diesen Aufsehern um. Das heißt, er überschreitet eine Grenze. Er nimmt sich einfach, was er will, notfalls mit Gewalt. Und dieser Moment lässt sein Leben zusammenbrechen. Er verliert alles. Er muss 40 Jahre in die Wüste. Hängt völlig im Nirgendwo ab. Ja, im Outer Rim von Star Wars, ganz weit draußen. Er wird zu einem Niemand. Er ist im Nirgendwo, 40 Jahre lang. Das heißt, Gott lässt sozusagen zu, dass er seine Überzeugung einmal konsequent auslebt und damit gegen eine Wand fährt. Es ist nicht im Zweifelsfall, der Stärkere setzt sich durch. Es ist nicht, wenn du das Richtige willst, dann sind alle Mittel recht. Und dann beruft er ihn wieder. nach 40 Jahren beruft er ihn wieder und findet einen Mann, der völlig so im Selbstzweifel ist, und Gott baut ihn langsam wieder auf. Ja, er lernt sozusagen zu einem integren Leiter zu werden und wird einer der bewundernswertesten Menschen, die wir im ganzen Alten Testament finden. Und so könnte man immer und immer weitermachen. Es ist immer das gleiche Muster. Ja, Maria von Magdala, eine Frau, die von ihrer Gesellschaft und auch von ihrer eigenen Vergangenheit diese Überzeugung eingeprägt hat, dass sie der Abschaum ist, der Abschaum der Gesellschaft. Und bei der Jesus wieder und wieder so ihr ganz besondere Aufmerksamkeit schenkt. Immer wieder, immer wieder. Und so Stück für Stück diese Überzeugung bei ihr durchbricht, dass sie eben nicht Abschaum ist, sondern dass sie besonders ist, dass sie geliebt gesehen ist. Josef, bei dem Gott eigentlich das ganze Leben damit zubringt, seine alte Familiengeschichte mit ihm aufzuarbeiten. Das, was da schiefgelaufen ist in seiner Kindheit. Ja, man sieht so, wie Gott Stück für Stück diese Wunden adressiert. Auch den falschen Stolz adressiert. Das ist eine Sache, mit der wir uns in der nächsten Serie dann ausführlicher mit beschäftigen werden. So die Herkunftsgeschichte und wie Gott da reingehen will. Aber man könnte sagen, es ist immer das gleiche Muster. Es ist immer das gleiche Muster. Gott lässt die Leute ein Stück weit auflaufen. Ja, er lässt zu, dass Dinge passieren, die sie wachrütteln, wo sie gegen eine Mauer laufen, wo Sachen einfach nicht mehr funktionieren. Und dann spricht er sie an. Er versucht, so auf diese Herzensebene ranzukommen und öffnet sie langsam für seine Wahrheiten. Und je länger, je mehr ich sozusagen auf mein eigenes Leben mit Gott zurückblicke, desto mehr habe ich den Eindruck, Gott macht genau das auch bei uns. Und er macht es viel öfter. Er macht es viel öfter, als wir denken. Dass er uns, glaube ich, in Situationen bringt, dass er uns Situationen in unserem Leben zulässt, bei denen unsere Muster einfach nicht mehr funktionieren. Wo wir so richtig gegen die Wand laufen. Und damit eine Chance entsteht, dass wir mal aufgerüttelt werden. Dass wir merken, was für ein Muster da eigentlich abläuft und was Gott eigentlich uns an Überzeugungen geben will. Und was wir normalerweise in so Situationen dann machen, ist, dass wir uns beschweren. Irgendwas funktioniert nicht, irgendwas läuft blöd, irgendwas ist scheiße. Und dann fragen wir Gott, wie kannst du denn das zulassen? Ja, also dass diese Beziehung jetzt so einen Knacks erhält, dass ich den Job verliere, dass was auch immer, diese Beziehung zum Arbeitskollegen einfach nicht mehr läuft. Ja, und wir beten, dass das wieder ändert, dass alles gut wird und sagen dann, er reagiert nicht, er ist nicht da. Während wenn wir uns diese Geschichten anschauen, wir eigentlich sagen müssen, nee, er ist extrem da. Er ist extrem da in diesen Momenten. Er hat einfach nicht so die allerhöchste Priorität, dass alles immer glatt läuft in unserem Leben, sondern seine allerhöchste Priorität ist, dass wir anfangen zu sehen, was bei uns eigentlich abgeht. Welche falschen Überzeugungen wir sozusagen im Herzen haben, die er gerne ändern will, wo er gerne mit uns rankommen will. Ich habe das, was ich hier so referiere, vor 2 Jahren auch relativ stark selbst erlebt. Vor 2 Jahren hatte ich so eine Phase in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich komme in meiner Beziehung absolut an meine Grenzen. Ich komme in meinem Job absolut an meine Grenzen. Es gibt so ein paar Freundschaften, bei denen ich absolut an meine Grenzen komme. Und das war so ein Potpourri aus allem zusammen, was mich einfach völlig überfordert hat. Und so bin ich dann irgendwie rausgefahren aus der Stadt, habe ein paar Tage Urlaub gemacht, habe ein bisschen Auszeit gemacht und habe mal so angefangen, irgendwie einfach ein bisschen Distanz zu bekommen, ein bisschen darüber nachzudenken, zu beten, zu schreiben, so viel auch mit dem Selbstmitleid, das man dann so hat, ja, ach, ich armer Kerl, wie schlimm alles ist gerade, was für blöde Leute ich um mich habe. Und dann aber immer mehr auch mit der Frage, okay Gott, aber was ist eigentlich los? Ja, was ist das denn hier für eine Situation? Und es hat dann so ehrlich gesagt 2 Tage gedauert, bis ich überhaupt mal so wirklich bei mir ankam. Bis ich überhaupt mal wirklich gemerkt habe, was so wirklich in meinem Herzen abgeht. Um dann auf einmal festzustellen, das ist eigentlich immer das gleiche Muster. Das, was da in meiner Beziehung abläuft, das ist genau das gleiche Muster, wie das, was da in meinem Arbeitskontext abläuft, ist da genau das gleiche Muster, wie das, was da in meinen Freundschaften abläuft. Es ist immer das gleiche Muster. Ich verhalte mich immer auf eine bestimmte Art und Weise. Und diese Art und Weise kommt von einer Überzeugung, die ich als Kind mitbekommen habe, als Jugendlicher, die sich tief bei mir verfestigt hat. Nicht die anderen sind das Problem. Ich bin das Problem. Beziehungsweise diese Überzeugung ist das Problem. Und nach diesen ersten 2 Tagen hat dann sozusagen ein Grabenprozess angefangen. Ich habe ganz viel darüber nachgedacht, okay, was glaube ich denn da eigentlich? über mich? Und was glaube ich eigentlich über die anderen? Und was glaube ich über Gott? Und wie wichtig bin ich ihm zum Beispiel eigentlich? Wie wichtig sind meine Emotionen für ihn, für mich, für andere? Wie viel darf ich da zeigen? Muss ich da zeigen? So, wie sieht das eigentlich aus? Und ich bin heute so froh, dass das damals passiert ist. Dass es auch alles auf einen Haufen kam. Ja, dass ich nicht mehr ausweichen konnte, sozusagen. Weil ich dann einfach gemerkt habe, ich muss jetzt mal raus, ich muss dem mal nachgehen. Denn ich weiß nicht, wie das so bei euch ist. Normalerweise, wenn es an einer Stelle schwierig wird in meinem Leben, habe ich so den Impuls, einfach zu fliehen. Ja, das irgendwie zu verdrängen, weiterzumachen, Augen zu und durch oder einfach Zelte abschlagen, woanders weitermachen, ob das Beziehung, Job, wie auch immer ist. Aber im Rückblick merke ich, ich habe oft genug die Chance verpasst, dass da Heilung passiert. Dass Gott mal wirklich ran darf an diese Themen, an die er ran will, an die er ran muss, wenn ich nicht auf Dauer mich selbst und andere kaputt machen will. Und das heißt, ich möchte euch das heute Morgen mal einfach so direkt fragen. Was ist denn so gerade das Ding in deinem Leben, das dich wirklich frustriert? Das dich wirklich frustriert, was dich umtreibt, wo du nachts nicht mehr schlafen kannst, wo du vielleicht wirklich Mist gebaut hast, wo du mit was überhaupt nicht klarkommst. Es könnte Gottes Mittel sein, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es könnte Gottes Weg sein, um mal an dein Herz ranzukommen, an das, was du wirklich glaubst, sozusagen. Und das heißt, anstelle in der Situation und über diesen Frust einfach sich aufzuregen, ja, über die Person, die Situation, anstelle einfach dafür zu beten, dass Gott das ändert und dann frustriert sein, wenn er es nicht tut, wäre es nicht eine Option, mal sich bewusst die Frage zu stellen, was zeigt mir diese Situation über mich? Was zeigt die mir über mich? Warum setzt mir das so zu? Welche Trigger werden denn da genau bei mir gedrückt? Und wenn ihr der Frage nachgehen wollt, dann habe ich so drei Dinge, die ich euch empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Das erste ist, macht tatsächlich eine Auszeit. Sowas lässt sich nicht in 10 Minuten mal in der Bahn besprechen mit sich selbst. Sondern fahrt mal einen Nachmittag raus, bucht mal irgendwo eine Hütte im Wald, geht mal spazieren, schreibt diese Sachen mal auf. Warum wurmt mich das so? Warum lässt mich das so eskalieren? Warum will ich unbedingt raus aus dieser Situation? Ja, was sträubt sich da so krass bei mir? Geht dem mal nach. Und dann zweitens, nehmt euch mal wirklich, wirklich Zeit, Psalmen zu lesen, ein paar neutestamentliche Briefe zu lesen, ein paar Geschichten von Jesus zu lesen, nicht in 5 Minuten, sondern wirklich mal in so einer Stunde. Und das mal wirklich auf euch einwirken zu lassen mit der Frage, wo will Gott vielleicht gerade zu mir reden? Es gibt oft genug dann einen Satz, der triggert. Es gibt ein Wort, das triggert. Und man plötzlich merkt, okay, krass, hier passiert was. Und zu guter Letzt schnappt euch einen Freund oder eine Freundin. Und zwar jemanden, der sich traut, mit euch in diese Themen reinzugehen. Ja, der sich traut, euch zu hinterfragen, von dem ihr das auch zulässt, dass sie euch hinterfragen. Weil, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe so einige Freundschaften, auch gute Freundschaften, ja, aber da erzählt man dann, dass es schwierig ist auf der Arbeit mit den Kollegen. Und dann sagen die, ja, was für blöde Kollegen. Und so cool das irgendwie ist, das dann zu hören und zu wissen, okay, ich bin nicht völlig bescheuert, ja, andere Leute denken auch, das geht doch gar nicht, wie sich die Leute verhalten. So wenig bringt uns das ran an unsere eigenen Themen. So wenig macht das tatsächlich auf, dass wir auch einen Teil dazu beitragen. Das heißt, habt ihr jemanden, dem ihr jemals die Erlaubnis gegeben hat, euch kritisch zu spiegeln? Jemand, dem du was erzählen kannst, was dich belastet, wo du im Konflikt bist oder wo es schwierig ist und von dem du dann explizit einforderst, sag mir mal, was ich übersehe. Sag mir mal, was ich übersehe. Wo ist denn hier meine Baustelle? Siehst du ein Muster? Siehst du, erkennst du irgendwas von außen? Ich glaube, diese Situationen in unserem Leben sind Gottesmomente. Oft genug. Momente, an denen Gott mit uns an diese tieferen Überzeugungen ran will. Wo wir plötzlich sehen, aha, ich lebe tatsächlich nur für mich selbst und das ist eigentlich völlig ungesund. Oder aha, ich habe von zu Hause mitbekommen, ich bin nur nützlich, wenn ich alles mache, was die anderen wollen. Das ist völlig ungesund. Es sind die Momente, an denen er mit uns wo er mit uns an die Sachen rangehen will. Und ich hatte noch ein, zwei mehr Gedanken. Ich will aber gerne einfach genau das sozusagen heute in den Mittelpunkt stellen, genau diese Dynamik. Und will deshalb die Predigt gerne beenden mit einem zweiten kurzen Punkt, was sozusagen möglich ist. Und dazu will ich einfach gerne ein Beispiel machen, das mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Und zwar habe ich vor einiger Zeit, ist schon ein bisschen her, mit einem Freund telefoniert, den ich schon länger kenne. Nicht besonders gut, aber wir kennen uns schon 4-5 Jahre. Und das ist so einer von diesen Menschen, bei denen nach außen wirklich alles wunderbar ist. Ja, wahrscheinlich kennt ihr diese Leute, es ist so ein Sunny Boy, dieser Mensch, gut drauf, charismatisch, alle lieben ihn. Ja, er hat einen tollen Job, super erfolgreich in diesem Job, er hat eine super schöne, tolle, nette Frau, ganz süße Kinder, es ist einfach alles super, ja. Wo ich so, auch schon als ich ihn kennengelernt habe, gedacht habe immer so, ich kann ihn nicht so ganz ernst nehmen, weil, was weiß der schon vom Leben, also ich meine, wenn ich das alles hätte, was er hat und alles so super toll immer wäre, dann könnte ich auch dauergrinsen, so wie er das macht. Und jetzt haben wir uns aber vor, wie gesagt, vor einiger Zeit mal unterhalten und sind plötzlich auf Sachen gestoßen, die ich nicht vermutet hätte. Und zwar hat er mir zum einen erzählt, dass er in einem völlig kaputten Elternhaus aufgewachsen ist. Völlig kaputt. Die Details hat er mir nicht genannt, aber es klang sehr nach Missbrauch und schwierig. Wo beide Eltern auch in völlig kaputten Elternhäusern aufgewachsen sind. Auch mit Missbrauch, auch schwierig. Und er hat mir dann so ein bisschen erzählt, wie ihn das beeinflusst hat in seiner Jugendzeit als junger Erwachsener, wie das seine Ehe beeinflusst hat, ja, dass er so immer, wenn es schwer wird in seiner Beziehung, einfach nur gehen will. Also einfach, das ist so sein Muster, das er hat und er will einfach immer raus. Dann haben sie als Paar vor ein paar Jahren eine super, auf super traumatische Art ein Kind verloren, wo ich so denke, ich würde mich davon nicht wieder erholen, ehrlich gesagt, das klingt unfassbar schlimm. Und das war so individuell für sie beiden super schwer. Das war als Paar extrem eine Herausforderung, so was echt irgendwie ein paar Mal auf der Kippe stand. Und dann lernt man diesen Menschen kennen und er ist trotzdem wirklich glücklich, hat wirklich eine tolle Beziehung. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, also gerade das mit der Beziehung, das finde ich jetzt echt faszinierend. Wie habt ihr denn das geschafft und wie hast du denn das geschafft? Mit so viel Baggage, ja, also mit so viel Sachen, die schon schiefgelaufen sind in deiner Kindheit, bei den Eltern, in eurer Beziehung. Und er hat einen Satz gesagt, den ich so schnell nicht vergessen werde, weil er so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt und weil er auch einfach geil ist und prägnant ist. Und ich muss ihn auf Englisch sagen, weil er hat ihn auf Englisch gesagt, er spricht Englisch. Er hat dann zu mir gesagt, you know, it takes so much damn grace to make a relationship last. Auf Deutsch, es braucht so viel verdammte Gnade, um eine Beziehung am Leben zu erhalten. Und das kam so von ganz tief in. Ja, von seinen Kämpfen mit sich selbst, auch mit seiner Frau und gleichzeitig war so eine tiefe Überzeugung spürbar, dass er das will, dass das gut ist, ja, dass er so weitermachen will, dass er diese Gnade weiter ausleben will, dass er nicht aufgeben will, auch wenn sozusagen ganz viele Impulse in ihm in eine andere Richtung gezogen haben, in dieser krassen Situation gezogen haben und auch weiterhin ziehen. Und ich musste dann so an der Stelle denken, wie krass ist das, wenn jemand mit so einer Vergangenheit, mit so viel Schwerem das so sieht, das so glaubt, das so leben will, sich also nicht von seiner Vergangenheit prägen lässt und von dem Mist, den er da erlebt hat und von den Überzeugungen, die ihm seine Herkunft sozusagen mitgeben wollte und der sich auch nicht von seiner Kultur prägen lässt, von den Überzeugungen, die seine Umgebung auf ihn einprasseln lässt, wo es oft genug ja so nach dem Motto ist, wenn es schwer ist, mach was Neues, sondern der einen neuen Weg einschlägt, der aus neuen Überzeugungen lebt, der sagt, so eine Beziehung braucht einfach verdammt viel Gnade füreinander, aber das will ich, das ist geil. Und ich habe ihn dann gefragt dazu, wie das denn gekommen ist. Wie bist du denn da gelandet? Das ist nicht der natürliche Weg, wenn man deine Geschichte anschaut sozusagen. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, er hat irgendwann festgestellt, Beziehungsprobleme sind ganz selten Beziehungsprobleme. Sondern eine Beziehung kann nur klappen, wenn Kommunikation da ist. Und Kommunikation kann nur klappen, wenn eine Verletzlichkeit da ist. Und Verletzlichkeit kann nur klappen, wenn ich mich ganz ehrlich damit auseinandersetze, wer ich bin. Wer ich wirklich bin. Und genau da hat Gott mit mir angesetzt, hat er gesagt. Ich habe seine Liebe erlebt, sein Verständnis erlebt, seine Gnade erlebt. So viel verdammte Gnade habe ich von Gott erlebt. Und irgendwann festgestellt, was sind so die Muster, die sich da abspielen? Wo baue ich auf falsche Sachen? Es war ein jahrelanger Prozess, hat er gesagt, mit viel Tränen, mit viel Stille, mit viel Therapie. Aber heute ist er da, dass er mehr Gnade erlebt für sich selbst und dementsprechend auch Gnade geben kann in der Beziehung zu seiner Frau. Und ich muss sagen, das war für mich so ein Beispiel, wo ich dachte, das hat mich umgehauen. Ja, wie tief Gott mit ihm gegraben hat. Wie fest dieses Fundament ist, von dem Jesus hier da auch spricht, wo er da draufgestellt ist jetzt. Er hat ganz schön viel Arbeit hinter sich. Aber was herausgekommen ist, was ich heute sehe, ist ein extrem schöner Mensch. Ein extrem schöner Mensch. Und ich musste so denken, das ist möglich. Das ist möglich. Auch bei uns. Egal auf welche Spur wir sozusagen gesetzt worden sind. Von unserer Familie, von unserer Kultur, von den Sachen, die wir bis jetzt erlebt haben. Es gibt auch für uns so viel verdammte Gnade, die wir an uns ranlassen können. Die alte Geschichten ersetzen können. Und ich will euch einfach einladen, mit dieser Predigt diesen Brotkrumen nachzugehen. Vielleicht gerade jetzt. Um mal da anzufangen, nachzudenken, wo stößt Gott gerade was an und wo will er eigentlich mit seiner Gnade daran, um mich verändern. Amen.